Ja, ich darf jetzt den Predigttext lesen. Das Gleichnis vom Unkraut und vom Weizenfeld. Und Jesus erzählte der Menge noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen dem Weizen und machte sich davon. Als dann später die Saat aufging und Ehren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Ein Feind von mir hat das getan, gab er zur Antwort. Und die Arbeiter fragten: Möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Nein, entgegnete der Gutsherr, denn ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen: Reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein, bündelt es, um es zu verbrennen. Und dann bringt den Weizen in meine Scheune.
Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, wir haben ja diese Hefte hier. Ich glaube, heute ist das ganz sinnvoll, weil ich in der Predigt Stück für Stück durch den Text gehen werde. Wer will, kann das einfach neben sich liegen lassen oder vielleicht auch die Technik, wenn ihr die einzelnen Verse so Stück für Stück dann auch immer wieder einblendet. Das macht heute tatsächlich Sinn. Jesus erzählt Gleichnisse und meistens gibt es immer einen Anlass dazu, eine Frage, die im Raum steht. Und so ist das hier auch in diesem Fall. Es ist die Frage nach dem Bösen. Wo kommt das Böse her und wie verfahren wir mit dem Bösen? Welche Zukunft hat das Böse? Als Jesus vor 2000 Jahren auftrat, war diese Frage genauso aktuell wie und irgendwo ja auch bitter und bedrängend und traurig machend, genau wie heute. Und Jesus trat auf und sagt: Das Himmelreich ist nahe, Gottes Reich ist nahe. Und dann haben natürlich auch Leute gefragt: Oh, wenn Gottes Reich nahe ist, dann ist das Gute auf dem Weg und das Schlechte, was passiert dann mit dem Schlechten? Welche Zukunft hat eigentlich noch das Schlechte und was sollen wir damit tun? Und das könnte man ja glatt denken, dass in dem Moment, wo Jesus kommt, dass das Böse einfach ganz und gar gleich verschwindet. Und so haben auch die Leute gedacht. Und das haben sie Jesus gefragt: Wie hältst du das damit? Und was haben wir zu erwarten, wenn wir deine Freunde sind? Und da erzählt er ihnen keine Lehrsätze, sondern erzählt ihnen eine Geschichte, die sie alle kannten. Landwirtschaft, das war ja das in Israel, der Broterwerb für die allermeisten vor 2000 Jahren. Also es war eine Agrarkultur und insofern greift Jesus da mal in die Vollen. Also das, was wirklich jeder irgendwie so kennt und jeder versteht, als er die Geschichte erzählt. Das ist ein Landwirt und dieser Bauer, ihm gehört ein großes Feld, er hat ein paar Angestellte, Feldarbeiter und er nimmt den besten Samen, den er kriegen kann. Das beste Saatgut. Er sagt sich: Wenn ich gute Ernte haben will, dann muss ich am Anfang auch investieren. Das ist die Überzeugung dieses Landwirts und er legt los und streut diesen Samen aus. Und auch wenn ein Landwirt damals viele Feldarbeiter hatte, ein Gutsbesitzer oder ein Landbesitzer, diese Arbeit, ganz klassisch, das, was er am liebsten selber doch macht, weil es so entscheidend ist für die Zukunft. Und an Aussaat und an Ernte, daran hängt das Wohl eines ganzen Volkes. Das ist das Leben im Grunde genommen, um das es hier geht. Und so fängt Jesus an mit dieser Erzählung und das ist erst ganz idyllisch. Wir haben das auch die rechte, also von euch aus gesehen rechte Figur, das ist quasi nochmal so ein Landwirt mit dem Beutel voll Saatgut, der das hier im also in dem Altar dargestellt ausstreut. Ich habe einfach mal so zum besseren Verständnis dieses Gleichnis einmal so ein bisschen gegliedert. Die Erzählung fängt an, es ist idyllisch. Aber dann, Vers 25 und 26, eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als dann die Saat aufging und Ehren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Das Böse taucht auf. Eigentlich hätte es alles gut werden können. Aber Saatfrevel passiert. Das ist das, wovor die Menschen damals wirklich existenzielle Angst hatten. Wer viel Geld hatte, stellte Wachen auf an die Felder, damit das nicht passiert. Denn was hier passiert jetzt, das ist zutiefst böse. Das ist zutiefst böse. Denn das ist strategisches Kleinmachen, das ist strategisches Zerstören eines anderen Menschen. Wenn wir hier vom Bösen reden, dann, die Bibel redet ja von Gerechtigkeit und Frieden, das sind die höchsten Güter. Das ist das, wo es hingehen soll. Und Böses, das ist das, was das nicht möglich macht, was das zerstören will. Und das verdient dann auch, böse genannt zu werden in der Bibel. Jetzt sät der Böse dieses Saatgut aus und es ist ein Lolch sozusagen. Das ist eine Pflanze, die auch eine Weizen aus der Weizenfamilie kommt. Die sieht erstmal genauso aus wie der Weizen. Absolut haargenau. Und wenn er dann größer wird, größer wird, größer wird und wenn er eine Spanne groß ist, also vielleicht so irgendwie 12 Zentimeter oder so, dann... Erst dann ist es möglich zu erkennen, oh, das ist anders. Das ist anders als der gute Weizen. Wenn das immer weiter wächst, dieser Taumellolch, wenn der immer weiter wächst, dann kriegt er auch Ähren, er kriegt auch Korn, aber da ist immer ein Pilz drin. Und wenn man diesen Weizen dann zu sich nimmt, fängt man an zu taumeln. Also er vernebelt dann, weil dieser Pilz dort drin ist, vernebelt dann die Möglichkeit, klar zu denken, zu sehen. Menschen sterben daran, wenn man in einer gewissen Dosis das hat. Und das ist das Zerstörerische, das ist das Linke, das Gemeine wirklich daran, dass es erst so aussieht wie gut und sich dann als böse herausstellt. Aber das ist erst später zu entdecken. Und so kommt jetzt dieser Böse, und er streut das dort hinein. Das ist der Einstieg. Hier wird erzählt. Und jetzt kommen wir in den Hauptteil von dem Gleichnis. Und das wird jetzt ein Gespräch. Da sind zwei Positionen. Einerseits der Landbesitzer und andererseits seine Feldarbeiter. Ich glaube, Jesus macht das extra, um so Positionen, auch die wir haben können, die in uns sind, auch deutlich zu machen. Wir können uns wiederfinden in den Feldarbeitern und in dem Besitzer dieses Grundstückes. Es geht jetzt ins Präsens, also das ist nicht mehr Vergangenheit, einmal war das so, sondern im Gespräch ist es jetzt so. Das heißt, es ist gleichzeitig mit deinem und meinem Leben, wir dürfen uns identifizieren, wir sind gemeint, wir sind da jetzt drin. Und jetzt passiert etwas Interessantes. In Vers 27, da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten, Herr, hast du nicht guten Samen auf den Acker gesät? Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Das ist quasi für uns, als Hörer wissen wir das schon. Denn wir haben ja aus der Erzählung hier diese Information schon erhalten, dass da ein Böser gekommen ist, ein Feind, und der das Leben zerstören wollte auf dem Acker. Hier wird es jetzt nochmal wiederholt durch diese Feldarbeiter. Wenn du alle anderen Gleichnisse dir anguckst, hat Jesus das immer auf den Punkt gebracht, so kurz wie möglich, so knapp wie möglich. Alles Gelaber sozusagen, was irgendwie über ist, findest du dort nicht. Aber hier das, was wir hier als Information schon haben, kommt nochmal haargenau durch die Feldarbeiter als Info an uns. Denn sie sind eines Morgens auf dem Feld und dann sehen sie, oh, nein, Saatfrevel ist passiert. Zerstörerische Kräfte haben sich irgendwie an unserem Acker zu schaffen gemacht. Und ihnen ist sofort klar, das war nicht der Wind, dass da mal so ein bisschen anderer Samen da reingekommen ist, sondern hier ist jemand systematisch vorgegangen. Hier hat sich Böses systematisch manifestiert und eingebracht in das Gute, untergemischt. Und sie sind erschreckt. Dass Jesus das hier extra nochmal zweimal sozusagen erzählt, das will uns, glaube ich, deutlich machen, Leute, so ist das. Die erschrecken hier über das Böse. Ich weiß nicht, ob du noch manchmal über das Böse in der Welt erschreckst oder ob du vielleicht mittlerweile sagst, das ist halt so. Da kann man nichts machen. In meiner Arbeit mit Konfirmanden, das ist zum Beispiel ja eine ganz entscheidende Phase so im Leben. Vielleicht bis 10, 11 denkst du so, ja, im Grunde genommen ist die Welt doch ganz okay und eigentlich passt das doch irgendwie alles so insgesamt, wenn du eine relativ gute Welt so erlebst. Aber irgendwann, dann merkst du, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas kann doch nicht sein, dass es in Ländern Menschen gibt, die Länder regieren und dabei über Leichen gehen. Sodass sogar Menschen so viel Angst haben vor den Folterkellern dieser Regime, dass sie sich auf den Weg machen, sogar bis hier zu uns, nach Deutschland. Und diese Menschen regieren dort und keiner nimmt die dort weg. Oder Generation Greta, dass unser Planet in Gefahr gerät. Das kann doch nicht sein. Das kann doch eigentlich kein Mensch tun. Und doch passiert es. Ich glaube, das ist hier dieses Erschrecken darüber. Und Jesus sagt, du brauchst nicht, oder das Ziel ist nicht, zu sagen, ja, ist halt so, kann man nichts machen. Und sich irgendwie da so mit abzufinden, sondern dieses Erschrecken für Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, dass du da aufgerüttelt bist, dass es dein Herz bewegt. Das sollte eigentlich normal sein. Das darf dir passieren. Du musst dein Herz nicht so hart machen an der Stelle, sondern dieses Erschrecken darüber, das ist so. Dann gibt es ja die Antwort in Vers 28 von dem Landbesitzer. Die ist kurz und knapp, sachlich, realistisch, ohne Illusion. Ein Feind von mir hat das getan, gibt er zur Antwort. Also er redet das jetzt nicht schön. Und sagt, ach, ich glaube, das ist doch kein Taumelleuch oder so, ach, das wird schon oder so, sondern der Landbesitzer sieht total die Realität. Es gibt das Böse und das hat sich da eingemischt und es ist feindlich gegen Leben, Frieden und Gerechtigkeit. Absolut. Jesus sagt uns jetzt nicht, wo das herkommt, das Böse. Jesus sagt uns jetzt nicht, was wir für Techniken tun müssen, um das Böse irgendwie zu besiegen, sondern er sagt einfach nur mal, das ist da. Das ist so. Das ist tatsächlich so. Und dann geht es weiter. Der zweite Gesprächsgang ab Vers 28. Jetzt kommen die Arbeiter und jetzt ist es diese Frage, die uns hier bewegt, was sollen wir tun? Wenn du Christ bist und mit Jesus so unterwegs und siehst, dass er sein Reich aufbaut, dass Gutes geschieht, in dir hast du das vielleicht schon gemerkt, in der Welt merkst du, dass auch dass Gott das Gute will mit dieser Welt und doch ist das Böse da. Was sollst du tun? Und die Arbeitenden sagen, wir haben eine Idee, wir könnten hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln. Und der Besitzer, glaube ich, erstmal freut er sich über diese Arbeitsbereitschaft dieser Knechte. Die meinen das wirklich ernst. Das Wohl seines Ackers, des Lebens, seines Reiches, liegt ihm am Herzen. Die sind bereit, alles zu geben. Toll. Das ist gut. Aber er sagt, nein. Ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Er ist sich völlig einig, damit mit den Feldarbeitern, das Böse ist auch böse. Der gute Weizen ist tatsächlich bedroht durch diesen falschen, verpilzten, giftigen Weizen. Gar keine Frage. Aber über den Zeitpunkt der Trennung, da ist er zurückhaltend. Viel zurückhaltender als seine Arbeiter, als seine Leute. Und an dieser Stelle, finde ich, wird es für uns interessant. An dieser Stelle, da geht es ja auch um uns. Und die Frage, wenn wir Werkzeuge Gottes sind, wenn wir Arbeiterinnen und Arbeiter in Gottes Reich sind, was ist dann unsere Aufgabe? Und ich glaube, Jesus weiß, dass wir in uns so eine Neigung haben, ganz schnell sauber zu machen. Ganz schnell das Falsche im Gegenüber zu erkennen und dass wir dann auch zu radikalen Lösungen neigen. Also gerade bei dem, was wir sehen. Bei dem, was bei uns so ist, das ist ein bisschen was anderes. Aber wenn wir das woanders sehen, dann sind wir ganz schnell dabei. Und Jesus sagt hier, zurückhaltend, seid zurückhaltend. Und wir haben natürlich dieses Bedürfnis, dass das eine saubere Welt ist, dass das rein ist, dass es alles in Ordnung ist. Dass wir das Böse einmal ausrotten und dann ist es alles gut. Aber Jesus sagt, nee, funktioniert so nicht. Leider funktioniert das nicht. Wenn du einmal denkst, du hast das Böse ganz weg, ist immer da drin. Das ist diese Welt. Das habe ich nicht gesehen, sagt Jesus mit diesem Gleichnis. Also dieser Saat, diese Saat des Bösen, das kommt nicht von mir. Er erklärt nicht, wie teuflisch oder sonst wo, welche Herkünfte dafür sind. Aber er sagt, das ist nicht von mir, aber es ist da. Diese Welt kriegst du nicht ohne das Böse auch da drin. Das ist so. Aber wenn du jetzt losgehst und mal sauber machst, bei dem mal reinigst, bei dem, was gegenüber dort ist, dann sagt Jesus, dann ist die Gefahr, dass der Böse, der das Unkraut da reingesät hat, dich noch als Werkzeug dazu kriegt, ohne dass du das eigentlich willst, für sein Ding. Dass du am Ende noch dem Bösen dienst, obwohl du es doch gut meinst. Wenn wir mal so in die Kirchengeschichte gucken, da war immer das Bedürfnis. Also Christen haben so gesagt, schon eigentlich von Stunde 0 an. Oder von Stunde 1 an. Also gut, dass in der Welt sozusagen, also außerhalb des Reiches Gottes, dass es da Böses gibt, gut. Aber dass es unter uns das auch gibt, nein. Das reißen wir aus. Das lassen wir nicht gelten. Da ist eine Tauflehre, die falsch ist. Und was machen wir mit denen, die diese Tauflehre vertreten? Reformation. Am Ende sind sie umgebracht worden. Die Mennoniten, die Wiedertäufer, wie sie genannt werden. Die haben das anders verstanden mit der Taufe. Aber statt jetzt einfach zu sagen, los, lassen wir das mal wachsen, mal gucken. Wir können doch nicht darunter gucken, unter die Wurzeln. Da war man sich sicher. Da war man sich ganz, ganz sicher, dass man auf der richtigen Seite steht und dass das, was dort drüben passiert, total falsch ist und dass das raus muss, notfalls getötet werden muss. Jesus sagt hier mit dem Gleichnis, in dem Moment, wo du denkst oder wo Menschen denken, das Problem liegt da drüben, bei den anderen. Und wenn wir die nicht hätten, dann wird es klappen. Sagt Jesus, so billig kriegst du das nicht. Nein, so funktioniert unsere Welt nicht. Guter Freund von mir, mit dem bin ich gepaddelt in diesem Sommer und dann haben wir auch über dieses Gleichnis so geredet. Er hat da schon mal drüber gepredigt, also das ist gar kein Theologe. Und dann sagt er, du Lutz, also was ich am Ende meiner Predigt auf jeden Fall gesagt habe, ist, ich möchte nicht, dass andere ankommen und meinen zu wissen, was in meinem Leben an Unkraut ist. Und das dann mal anfangen rauszuziehen. Versetzen wir uns mal in die andere Seite. Derer, die offensichtlich dann das Problem sind. Wenn wir die sind, die das Problem sind. Und wir dann über die Klinge springen. Wir leben in Deutschland, Drittes Reich. Das war die Grundidee. Und das hat irgendwie fasziniert. Das hat irgendwie verblendet. Hochintelligente Menschen hat das total verblendet. Wenn wir nur die Juden los sind, dann ist es sauber bei uns. Na gut, Homosexuelle noch dazu, Zigeuner, Zeugen Jehovas. Für die Ordnung, für die Sauberkeit. Und in diesem Gleichnis sagt Jesus, Vorsicht, Vorsicht, Leute, Vorsicht. Auch bei allem religiösen Eifer. Wir sind eine tolle Gemeinde, aber die Hexe, vielleicht vor vielen hundert Jahren, die Hexen unter uns, die machen uns problematisch. Wir wären richtig sauber als Gemeinde, richtig gottgefällig. Und dann, wenn wir die Hexen hinrichten, dann, wenn die Inquisition zuschlägt, dann sind wir sauber. Und Jesus sagt hier, Vorsicht, der Feldherr ist zurückhaltend. Wenn du so unterwegs bist, wirst du zum Helfershelfer, ohne dass du es vielleicht willst, des Bösen. Zurückhaltend. Was unter der Erde ist, das weißt du doch nicht. Und wenn du rausreißt, reißt du das Gute mit raus. Ich bin einig mit dir, sagt er, dass das Böse ist. Es muss auch eingedämmt werden, das muss auch seine Grenze kriegen, auf jeden Fall. Aber Vorsicht, Vorsicht vor allen Dingen, wenn die selber dreckig sind, meinen, das Dreckige zu entfernen. Und wir sind leider auch alle Sünderinnen und Sünder. Was sollen wir tun? Zurückhaltend sein. Es aushalten, sagt Jesus, dass du noch nicht reinen Tisch machen kannst. Es aushalten, das ist die Zumutung, die Jesus für dich und für mich hat, die Herausforderung, vor der wir heute stehen. Ob du das so bejahen kannst, dass du in einer Welt lebst, die nicht gut ist, nur gut ist. Auch vieles Gutes hat, aber wo immer auch dieser Taumelleucht, dieses Böse mit da drin ist. Möchtest du dich fliehen aus dieser Welt, in irgendein Kloster oder irgendeine tolle Gemeinschaft oder irgendwo in die Einsamkeit? Wird nicht klappen, sagt Jesus. Im Kloster hast du auch wieder die anderen, die haben Probleme. Wenn du dich als Einsiedler in die Einsamkeit fliehst, dann bist du das Problem. Dann hast du das Dreckige schon in dir. Hältst du das aus, dass du in einer komplexen, komplizierten Situation, wo Böse und Gut zusammen ist, trotzdem lebst? Das ist das, was Jesus uns hier zumutet und fragt. Hältst du das aus, dass du in einer Gemeinde bist, die zwar Jesus gehört, aber wo noch nicht alles in Ordnung ist? Du wüsstest natürlich genau gleich mal drei Leute, bei denen das nicht in Ordnung ist. Witzigerweise wüssten die drei Leute genau, was bei dir nicht in Ordnung ist. Hältst du das aus? Hältst du dich denn aus? Hältst du dich denn aus als Zustand eines simul justus et peccator? Also Luther hat das so ausgedrückt, du bist Sünder und gleichzeitig gerechtfertigt. Kannst du damit leben? Oder denkst du, du bist nur zu schwach? Denkst du, du bist nur zu schwach, um richtig zu leben? Denkst du, die Gemeinde hier ist nur zu schwach, um mal richtig durchzugreifen und mal Gemeindezucht zu betreiben und die mal rauszuschmeißen, die hier stören? Oder glaubst du, ja, ist das Schwäche oder ist das, Jesus sagt, das ist nicht Schwäche. Das ist Weisheit. Und das ist ein Ruhen, in dem das Gott am Ende seine Sache noch macht. Ich finde das nicht leicht, das da so den Weg zwischen zu finden. Und ich kann das auch nicht alleine, habe ich festgestellt. Wo ist Liebe, echte Liebe, und wo wird sie zu billiger Liebe, also sozusagen zu Nachgiebigkeit? Oder wo ist das echte Demut, in einer Situation, in der ich zu handeln aufgefordert bin, oder wo ist es falsche Bescheidenheit? Für mich ist es schwer, die Wurzeln darunter zu erkennen im Leben. Aber Jesus, das verstehe ich hier in dem Gleichnis, sagt mir: Lutz, trotzdem bist du in dieses Leben gestellt. Trotzdem, glaube ich, solltest du hier leben in dieser Welt und dich da nicht innerlich versuchen rauszuziehen. Du brauchst dich auch nicht dir selbst dafür die Schuld geben. Ich brauche da Hilfe von meinen Geschwistern, weil ich das ganz schön schwer finde selber. Was ist jetzt guter Weizen, was ist schlechter Weizen? Und ich mag zum Beispiel deswegen Kleingruppen. Wenn man da mal so sagen kann: Mensch, ich stehe in der und der Situation hier, ich habe so die und die Erkenntnis, aber liebe Geschwister, liebe Brüder und Schwestern, Schwestern und Brüder, was seht ihr denn da drin? Oder ich suche manchmal jemanden auf, von dem ich denke, dass der weise ist, und erzähle ihm so eine Situation. Ist natürlich, das jetzt mal angewandt, ist natürlich ganz mies, zum Beispiel Partnerschaft oder in irgendeiner Gruppe, wo man sich streitet. Diese weisen Leute oder diese Seelsorgerinnen und Seelsorger am Ende, ich hasse das eigentlich, aber am Ende weiß ich schon, was dann immer kommt, so in dem Konflikt. Und ich denke, ey, wenn hier einer sauber ist, dann bin ich das, und wenn hier einer böse ist, dann ist das der andere oder die andere oder die anderen. Und am Ende kommt immer die Frage: Was ist dein Anteil? Also, was ist dein Teil in dem Ganzen, dass das hier irgendwie nicht gerade so funktioniert? Wieso? Das ist doch viel bequemer, bei den anderen zu suchen, was da Mist ist. Und ich kenne diese unbequemen Leute, die dann am Ende das noch fragen: Und was ist dein Anteil? Wo ist jetzt bei dir auch so ein Unkraut da drin in deinem Herzen oder in deinem, was du geredet hast oder wie du gehandelt hast? Sie haben ja recht. Mit dem Gleichnis von Jesus, sie haben ja recht. Ich habe auch in meinem Herzen dieses Unkraut. Danke Gott, dass du das nicht einfach rausreißt und dabei ich sterben würde. Und dass du da erstmal mit weitergehst. Aber ich möchte auch, dass da etwas passiert. Ich möchte das Unkraut auch vorsichtig, da habe ich nichts gegen, auch wenn es manchmal ein bisschen wehtut, dass es vorsichtig rausgerissen wird oder entfernt wird. Ich muss natürlich auch dazu bereit sein und dazu einwilligen. Was sollen wir tun? Aushalten, zurückhaltend sein. Zum Schluss kommt die Zukunft, und das ist großartig. Dass dem Schluss die Zukunft oder der Zukunft der Schluss gehört. Lass beides miteinander wachsen, sagt er, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen: Reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein und bündelt es, um es zu verbrennen. Also weg, aus, nicht mehr da sein. Und dann bringt den Weizen in meine Scheune, in das Leben. Zeit der Ernte ist beste Zeit. Das ist großartige Zeit. Das Gericht, was kommt, ist für Jesus Evangelium. Also das Gericht ist das Beste, ist gute Nachricht. Ist nicht bedrohlich. Nicht bedrohlich, weil der Richter gleichzeitig dein Anwalt ist, zum Beispiel. Nicht bedrohlich, weil dort mal aufgeräumt wird. Weil am Ende das Böse nicht durchkommt. Wenn hier noch Zurückhaltung angesagt ist, heißt das nicht, dass da nicht abgerechnet wird. Es wird abgerechnet. Aber das machen dann schon die Leute, die selber sauber sind. Das macht Gott dann schon mal selber. Das ist wohl besser, als wenn wir das tun würden. Aber es wird abgerechnet. Und das finde ich enorm tröstlich. Dass Menschenschänder, dass Leute, die wirklich gezielt Unrecht tun, dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Hier versuchen wir ja die zweitbesten Lösungen, weil wir die beste noch nicht können, weil wir nicht Gott sind. Aber hier kommt dann die beste Lösung. Alles kommt raus, alles kommt auf den Tisch und für alles wird Recht gesprochen. Wenn hier in zweitbesten Lösungen das auch schon geschieht, dann ist das großartig. Ich habe großen Respekt vor Menschen, die an Gerichten arbeiten, Polizisten, Polizistinnen. Wie gut. Es ist natürlich immer nur das Gefühl, am Ende wissen wir die Wahrheit, das ist ganz schwer zu erkennen. Die Wurzeln sind ja unter dem Boden. Aber hier wird einmal alles klar sein. Und alles Unrecht wird gerichtet werden, verbrannt werden, das, was dem Leben widersteht. Jesus hat hier eine viel größere Sicht, als du vielleicht hast für das Ende, für die Ernte. Wir fragen uns ja eher mal so, wie schneide ich denn da so ab und wie sieht das denn da bei mir aus und so. Klar, das ist auch keine schlechte Frage, aber Jesus sieht das Ganze dieser Welt, das Leid dieser Welt, das Böse dieser Welt. Hier wird Recht gesprochen und das Böse wird ausgerottet. Ja, das wird so sein, aber nicht schon hier, sondern erst da. Und das gibt eine gewisse Gelassenheit. Es gibt eine gewisse Hoffnung, weil das schon drankommt. Darum muss ich es noch nicht tun hier. Ich möchte euch zum Schluss etwas vorlesen, was ein kroatischer Theologieprofessor, Miroslav Volf heißt er, der den ganzen Jugoslawien-Konflikt, die ganzen Kriege, Säuberungsaktionen in den Völkern, der auf dem Balkan miterlebt hat. Und dieser Theologe sagt zu diesem Schlussakkord Gottes: Die Gewissheit des Gerichtes Gottes am Ende der Geschichte, das ist die Voraussetzung für den Verzicht auf Gewalt in der Mitte der Geschichte. Ich lese es nochmal. Die Gewissheit des Gerichtes Gottes am Ende der Geschichte ist die Voraussetzung für den Verzicht auf Gewalt und Rache in ihrer Mitte, also im Jetzt, in der Gegenwart. Amen.